Eldo-Zeit 18. Eldoradio lebt mit dir. Jetzt im Konzentrat. Gesprächsstoff. Das Talkmagazin.
Da ist heute eine echt gespaltene Persönlichkeit bei uns zu Gast. Ein multipler Gast sozusagen. Was der nicht alles macht und was der nicht alles ist. Ehemaliger Fußballmanager zum Beispiel.
Schönen guten Abend, Herr Beisenherz. Das ist was ganz Leckeres, heute Abend hier bei Ihnen sein zu können.
Ich freue mich auch. Verheiratet ist er auch, mit Ursula von der Leyen nämlich.
Oh Mensch, Leute, was ist denn hier schon wieder los, hä?
Ja, französischer Staatspräsident.
Und tritratrulala, was ist hier los?
Außerdem ist er ergebener Diener der Gebieterin über Schloss Koalitionsstein.
Yeah, und dann mache ich natürlich alles gerne für meine Herrin.
Und. Das wird ein spannender, abwechslungsreicher und nicht zuletzt lustiger Abend heute mit Christian Beisenherz und mit
René Steinberg.
Genau, Comedian, Kabarettist, Radioautor, Journalist und über all das reden wir. Schön, dass du da bist.
Freut mich auch sehr, hallo. On a bridge across the seven.
Knackpunkte.
Jeder Gast bekommt am Anfang der Sendung 10 Stichpunkte und 10 mal die Bitte um eine spontane und kurze Antwort. Das Ganze sind eben die Knackpunkte. Politikerpersönlichkeiten.
Politikerpersönlichkeiten, du meinst also, welche mir gefallen?
Was fällt dir da so spontan zu ein, zu dem Stichwort?
Politikerpersönlichkeiten fällt mir zu ein, natürlich die Persönlichkeiten, die bei mir mit auf der Liste stehen, an denen ich mich abarbeite, eben Ursula von der Leyen, der französische Präsident, natürlich eben auch Angela Merkel, weil da kommt natürlich nichts dran vorbei und eben Ronald Bofalla.
Damit sind wir beim zweiten, Parodie.
Parodie ist das richtige Stichwort, weil ich mich selber nicht als Stimmimitator verstehe. Das ist, glaube ich, der Unterschied, sondern eben ein Parodist. Das bedeutet, man überzeichnet einfach und man schafft auch eine eigene Figur.
Abitur.
Habe ich dann mit viel Glück doch irgendwie bekommen und frage mich heute, warum eigentlich.
Fontanelle.
Ist eines der Stichworte, die beispielsweise meine Figur Sarko de Finesse häufig benutzt und ist ebenso ein Wort, was an sich schon einfach Spaß macht.
Fett.
Lecker.
Hängen und würgen.
Hängen und würgen. Meine damalige Comedy-Truppe im Duo sind wir angetreten und haben es in 5 Jahren auf 6 Auftritte geschafft, haben niemals geprobt. Und es war eine schöne, wenn auch nicht ganz stressfreie Zeit.
Das Diskussionsforum für Philosophie, Literatur und Wissenschaftstheorie, Moment, e.V.
Richtig. Hat lange gebraucht, bis es zum e.V. wurde. Es gründete sich aus einer Gemeinschaft von 6 Studenten, die die Nase voll hatten von dem, was in Seminaren ablief. Und da haben wir uns dann bei einem Freund im Gartenhäuschen immer wieder getroffen, selber Referate gemacht, mit einer nicht unwesentlichen Menge an diversen Getränken dabei.
Ulla Schmidt.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz nette Person, die ich nicht so gut drauf habe. Aber wenn man sich die Nase zuhält oder ein bisschen öcher platt spricht, dann geht das auch ganz gut.
Habe ich für die Ulala Schmidt-Serie bei WDR 2 lange Zeit eben auch für geschrieben.
Respekt.
Respekt ist ein ganz interessanter und weitreichender Begriff, den ich wichtig finde.
Auch gegenüber deinen Figuren?
Absolut.
Und schließlich die Grenzen des guten Geschmacks.
Uiuiui. Gibt es für mich viele, würde ich aber jedem zugestehen, dass er die für sich selber ziehen muss. Also jeder Komiker soll selber da gucken, wo für ihn die Grenzen sind. Ich habe meine, wenn ein anderer die woanders setzt, ist das seine Sache.
Wo diese Grenzen sind und über vieles mehr reden wir hier im Gesprächsstoff bei Eldoradio in den nächsten knapp 2 Stunden mit René Steinberg. Unser Gast heute in ganz multiplen Rollen. Und davon kriegen wir auch noch ein paar mit. Die Do-Nots im Eldoradio-Gesprächsstoff. Und jetzt ist es voll geworden im Studio. Unser erster Überraschungsgast ist nämlich schon da. Guten Abend, Rainer Kallmund.
Schönen guten Abend, Herr Beisenherz. Entschuldigung, wollen Sie auch einen Schluck von meiner Tasse Butterlatte aufgeschäumte Leberwurst to go?
Ist das Soja?
Das ist Soja, ganz schön lecker, sag ich Ihnen.
Sie sind ja ein echt lustiger Kerl, ne, Herr Kallmund. Kommen Sie eigentlich mit dem Steinberg gut klar, mit dem René?
Bestens. Wir haben ja ganz ähnliche Interessen. Fußball, frittiertes, Grillen, Leckeres, alles Leckere rund um Fett und so weiter. Ich habe auch ehrlich gesagt, manchmal das Gefühl, der Steinberg steckt in mir drin und will da manchmal raus.
Es ist keine schöne Vorstellung, wenn man ehrlich ist.
Sie wissen, wie ich das meine jetzt.
Ich fürchte, ja.
Nein.
Treffen Sie sich auch manchmal zum Essen, wenn Sie diese gemeinsamen Interessen haben, der Steinberg und Sie?
Jein. Wenn, dann mal zu einer kleinen Zwischen, den Zwischenmahlzeiten, Mahlzeiten. Ne? Ich sag Ihnen, der Steinberg, das ist ja so ein Hungerhaken. Also jetzt im Jesensatz zu mir. Ne? Also der geht ja schon manchmal bei der dritten Schubkarre frittierte Blauwalfilets einfach kaputt. Da hält der nix aus, da kann der nix. Ist eine Lusche.
Ärgert Sie das eigentlich, dass Sie eigentlich überall, und sei es in der Kocharena, auf Ihren Appetit reduziert werden?
Sehr. Und da bin ich sehr froh, dass Sie nachfragen. Ich bin doch Fußballmanager. Ich bin Fachmann. Ich bin Kenner der Szene. Ich bin der, der die ganzen Brasilianer erstmals in die Bundesliga geholt hat. Und da fragt keiner niemals nach. Kann ich noch so einen Keks haben? Ich habe gerade ein bisschen Hunger.
Das kriegen wir hin. René, muss das so sein? Eine Comedy über Kallmund, die muss ums Essen gehen?
Ja, sicher. Also ich meine, also wenn es jetzt irgendwie, gut, also beziehungsweise in letzter Zeit geht es dann ja eben auch um Fitness, seitdem er da mit dem Joey Kelly das Fitness-Moppelchen gemacht hat und wie ich immer sage, innerhalb von kurzer Zeit 30 Kilo abgenommen hat, also quasi einen 10-Jährigen entbunden. Und natürlich muss es mit Essen zu tun haben, weil es eben das Schöne ist, gerade dieses höher, weiter, schneller. Nicht? Also dass dann mittlerweile werden dann auch irgendwelche Suppen frittiert, da wird dann die Bayarena für zugemacht und alles vollgeflutet bis oben hin, damit man satt wird. Aber es ist natürlich so, dass dieses Essen, diese Essenskomponente natürlich auch als Vehikel benutzt wird, um mit diesen Mitteln dann eben auch andere Sachen zu beschreiben. Da wird es dann besonders spannend. Also wenn er jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie, ich gehe jetzt in den Bundestag und da frittiere ich mal eine leckere Gesundheitsreform. Dann macht das eben noch besonderen Spaß, wenn man so Kopplungen vornehmen kann.
Also dieser Versuch, aktuelle, tagesaktuelle Comedy mit einer lustigen Figur zu verbinden und damit dann im Grunde eben über die Parodie hinaus Kabarett zu machen.
Wäre sozusagen einer meiner Ansätze, die ich ganz gut finde, eben. Ne? Also dass da sozusagen diese, man hat diese Figur, man hat diese Parodiefigur, die ihren eigenen Kosmos hat, in dem Fall Kallmund, der lecker, ne? Der einfach da sehr essensgesteuert ist und darüber dann kann man auch andere Sachen sehr gut beschreiben. Zum Beispiel eben wie Kallmund, der sich einfach mal über die Grünen geäußert hat, wenn er sagt,
der Gönners, das ist so ein Hungerhaken, die so verdörrt aussieht.
Und sich natürlich über Äußerlichkeiten auslässt in erster Linie, aber da natürlich auch irgendwo vielleicht ein Stückchen Wahrheit vielleicht drinsteckt.
Bist du dem echten Kallmund mal begegnet?
Leider nicht, nein. Es gab aber mal das interessante Phänomen, dass Rainer Kallmund, damals als wir die Serie bei 1Live hatten, war er dann im Studio. Und wir hatten dann vorproduzierte Sachen als Parodie. Und da hat er dann Reisefritteusen handsigniert, die verlost worden sind. Das fand ich sehr stark von ihm.
Also da ist er schon Humor.
Da hat er auch vor allen Dingen begriffen, wie es funktioniert mit den Medien, wie andere Fußballer jüngeren Datums das nicht ganz
voll
so
Idiot. Hinbekommen. Genau. Ja, ja. Rainer Kallmund, gehen wir nochmal kurz zu Ihnen zurück. Ich danke Ihnen erstmal für den Besuch im Studio. Ich habe Ihnen auch draußen vor der Tür so ein kleines Buffet aufgebaut.
Ehrlich,
also
ich gehe mal eben inhalieren.
Ja, lecker. Und das hier, das ist eine Wunschmusik. Nicht für Herrn Kallmund, sondern für René Steinberg. Mm. Warum? Darüber reden wir gleich.
Ja.
Im Gesprächsstoff bei Eldoradio. Wenn die Mikrofone offen gewesen wären, hättet ihr René Steinberg singen hören können bei dieser Nummer. Prince war das, Starfish and Coffee, die erste Wunschmusik für dich.
Ja.
Warum dieser Titel?
Naja, zum einen, als du gefragt hattest eben, welche Titel ich mir wünsche, war klar Prince, weil ich eben ein großer Prince-Fan war ja, und bin, auch wenn mit leichten Einschränkungen, weil die letzten 10 Jahre Prince es einem schwierig gemacht hat als Fan. Und naja, in der Fülle der vielen, vielen tollen Titel, die er gemacht hat, ist dieser irgendwie ein sehr spezieller für mich, weil er wunderschön ist. Und eben auch das, was ich sehr mag, so dieses Mittempo mit ein bisschen fröhlich und so ein bisschen, ach ja.
So dabei. Dieses Ach ja steckte da ganz eindeutig drin.
Ja, ja, das mag ich immer gerne. Also das, vielleicht, ich glaube, da sind noch 2, 3 andere Titel dabei, wo das vielleicht auch auffällt. Also das, ich weiß nicht genau warum, aber ja. Und Melodie, ganz wichtig
immer. War da auch drin. Also bei dieser Frage, die man ja immer stellt, Prince oder Michael Jackson, du eindeutig Prince?
Ja, 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 ja. Also das war auch schon damals. In der guten alten Zeit, wo ich ja als, sagen wir mal, pubertierender Bravo-Leser das mitbekommen habe, wo dann auch die Vergleiche angestellt worden sind, dass ich Michael Jackson da so nie richtig verstanden habe. Da ich mir dachte, ja, gut.
Das ging ja manchem bis zum Ende so.
Und darüber hinaus.
Und darüber hinaus. Wobei man weiß ja nicht, vielleicht lebt er ja doch noch irgendwo mit Elvis in der WG.
Ja, oder wer weiß, in der nächsten Saturn-Werbung, ne, nach Bill Kaulitz, kommt Michael Jackson dann wieder
nach vorne. Ja, man muss sich ja noch steigern können. Lass mich noch eine Frage stellen, gerade zu Rainer Kallmund. Was ist das für ein Moment, wenn einem ein Satz einfällt, der, habe ich den Eindruck, bei manchen schon in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, es ist nicht alles fett, was glänzt.
Ja. Zum Beispiel, das ist ein sehr schöner Moment, wenn dann auch manchmal irritierend. Das ist generell so. Also ich sitze eben bei mir zu Hause im kleinen Heimstudio, denke mir Sachen aus, habe da großen Spaß, versuche auch möglichst nicht darüber nachzudenken, dass da ganz schön viele Leute zuhören, sondern mache erstmal so für mich das, was dann auch so, wo ich denke, das ist lustig. Und wenn man dann mitbekommt, da draußen in der großen, weiten NRW-Welt, da passiert dann was, das ist schon toll. Also so zum Beispiel beim Kallmund fand ich fast noch irritierender und auch irgendwo natürlich toll, dass ich mitbekommen habe, dass die Spieler von Bayer Leverkusen, also die Bundesligaspieler, sich in der Kabine immer die letzte Folge erzählt haben mit schallendem Gelächter, zu der Zeit, wo eben Kallmund noch Manager war. Da bin ich so, guck mal, ja stimmt, kommt auch bei denen an, ist ja klar.
Da hilft natürlich unglaublich, wenn man das auf so einem populären Sender wie 1Live, wo sicherlich die meisten Spieler ja auch ja, ja, in der Zielgruppe sind, dann auch verbreiten kann. Ne?
Ja, ja, aber eben diese Verbreitungswege, die ich gar nicht großartig überlege, aber klar, wenn man dann nachher merkt, ja sicher, ne, das kommt an. Oder wenn dann eben so wie Kallmund dann wirklich im Studio live ist und den ganzen Quatsch auch noch mitmacht, das ist schon, klar, das ist toll.
Wie ist das überhaupt ganz am Anfang, wenn du anfängst zu überlegen, ich mache jetzt eine Comedy mit dem und dem Tenor oder mit der und der Figur. Dieser Weg von der ersten Idee bis zur bühnenfertigen Nummer oder bis zur radiofertigen Nummer, bis zur radiofertigen Figur, wie muss ich mir den vorstellen?
Unterschiedlich. Meistens ist es aber eben, also das Wichtigste ist vorher, dass man sich genau klar macht, in welcher Form mache ich es. Also es gibt natürlich auch den Fall, der Redakteur schlägt beispielsweise vor, wir müssen was zu dem und dem Thema machen, dass man sich dann jetzt überlegt, so welche Form nehme ich, welche Form beziehungsweise welche Figur. Wenn man sich da schon mal klar ist, dann hat man es schon gut eingegrenzt und dann kann man auch besser damit arbeiten. Und es ist von Vorteil, wenn man sich zunächst mal grob überlegt, wie ist eigentlich der Verlauf, wo geht's hin und idealerweise auch, wie ist der Schluss? Also wo will ich überhaupt hin? Mhm. Was ist dann die Es wird ja heutzutage viel Wert auf die Schlusspointe gelegt.
Ja, die Schlusspointe an sich ist, glaube ich, jetzt nicht direkt überschätzt, oder?
Ach, nein, das nicht, aber es sollte natürlich einen Schluss haben, der den Sack zumacht.
Ja.
Das ist nun mal so, das ist nicht immer ganz einfach. Man flucht dann auch sehr viel. So, und wenn ich dann ungefähr den Verlauf habe, wo ich schon viel mit gewonnen habe, dann geht es sozusagen ans Kleingefreckel. Dann wird eben geguckt, wie gestalte ich den Weg bis zu diesem Schluss möglichst unterhaltsam und lustig. Und das kann unterschiedlich sein. Ich sage immer, also entweder es kommt einem sofort die Idee und es ist sonnenklar und es rattert einen so runter. Mhm. Aber es gibt eben auch diese Momente, wo man wirklich in die Tastatur beißen möchte und einem gar nichts, wirklich einfach überhaupt nichts einfällt. Da hilft dann aber, das ist ganz interessant, habe ich gemerkt, es hilft auszuhalten. Also es gibt immer irgendeinen Weg, irgendeinen Gag, irgendeine Art, wie man es umsetzen kann. Man muss nur manchmal nahezu schmerzhaft lange drauf warten.
Hast du in solchen Momenten dann Rituale, dass du sagst, ich gehe dann spazieren, ich gehe dann duschen, ich gehe dann aufs Klo, ich gehe dann an den Kühlschrank?
Naja, ritualisiert will ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass der Toilettengang manchmal sehr hilfreich ist. Also ich sage jetzt nicht irgendwie so, jetzt erstmal. Aber es ist in der Tat, so ist mir aufgefallen, wenn man dann
ganz bei sich ist,
ganz bei sich in gekachelten Räumen, plötzlich ist es dann da, ja.
Dann kommt der Augenblick.
Da war, bin ich selber oftmals überrascht, aber dem ist so.
Bei diesen Figuren, die dann ja oft Vehikel sind für die Nummern, was muss so eine Figur haben, wenn du dir aktuelle Politiker beispielsweise anguckst oder andere Promis, was muss so eine Figur haben, damit sie sich als Parodie, die auch über nicht nur eine kleine Folge, sondern über eine ganze Serie trägt, eignet?
Fleisch, wie wir sagen.
Oder Kalmund ist dann ja bestens geeignet.
Natürlich, aber auch im übertragenen Sinne. Also die muss irgendwie fleischig sein, da muss irgendwie was dran sein. Ulla Schmidt ist zum Beispiel, die einfach auch als Frau eine gewisse, ja, die wirkt ja schon, eine Frau aus dem Leben, Aachener Karneval, kein Kind von Traurigkeit. Das ist ganz interessant. Es muss irgendetwas auch geschehen. Das ist die andere Sache, es muss etwas geschehen, dass diese Figur auch interessant wird. Wir haben beispielsweise nach der Machtübernahme in Düsseldorf, haben wir überlegt, was machen wir mit
Hannelore Kraft
und Lörmann. Wir haben da auch eine Form, Hanni und Lörmanni, aber die liegt momentan brach, einfach weil nichts passiert. Mhm. Und die beiden Figuren...
Wenn jetzt Nachtragshaushalt und Haushaltsberatungen kommen, dann könnte es ja sein, dass da Fleisch drankommt.
Genau. Die beiden Figuren haben momentan, da ist noch gar nichts irgendwie, die haben keine Ecken und Kanten, da ist noch nichts, wo man ansetzen kann. Anders ist es ganz interessant momentan im Fall Guttenberg, der auch so da war, der schon, es zeichnete sich ab, na, irgendwie eine Reizfigur, adelig, gegelte Haare und so weiter. Und jetzt im Moment, wo er so tierisch durch die Decke geht, da wird er sehr interessant und da bekommt er eben auch eine Kontur. Und an dieser Kontur, da kann man dann ansetzen.
Hast du es gesehen, ich glaube vor einer Woche, 14 Tagen war es bei Harald Schmidt, als der Switch-Parodist sich versucht hat an einer Gutenberg-Parodie und dann irgendwie drei verschiedene Figuren, die er schon konnte, irgendwie Beckmann und noch zwei andere zusammenzubringen zu einem Gutenberg, aber es wurde kein Gutenberg. Also den Gutenberg an sich gab es auch da noch nicht als Parodie.
Und ich glaube, das liegt daran, weil eben der Echte im echten Leben noch nicht so richtig an Form gewonnen hat. Erst wenn das stattfindet, dann können alle da ansetzen. Das war eben auch bei Ulla Schmidt, die ja schon eine ganze Weile im Amt war. Aber erst mit der Gesundheitsreform und mit der Praxisgebühr, wo sich alle über sie aufregten, wo die Figur im echten Leben jetzt wirklich so nach vorne geholt worden ist, da war dann der Moment, wo man ansetzen konnte. Frau von der Leyen war auch der Fall. War im Amt, ist ja immer noch relativ fleischlos an sich. Aber es fing dann erst an mit der Krippenplatz-Diskussion, wo sich alle darüber aufregten, wo die Figur auf einmal dann auch interessant war, wo sie dann, was weiß ich, bei irgendwelchen Illustrierten dann auf dem Titelblatt war, wo man sich daran gerieben hat. Das ist dann der Moment, wo die Parodie einsetzt oder wo man dann überhaupt erst einsetzen kann.
Gibt es eine Figur, an der du schon gescheitert bist?
Podolski.
Das haben wir andere gemacht.
Eben. Was ja auch absolut okay ist. Also ich erinnere mich aber eben an den Zeitpunkt, das war nämlich beim Confederations Cup 2005, wo Podolski auch genau dieser Moment stattfand. Jeder dachte, was ist das um Himmels Willen, weil er Interviews gegeben hat. Und da bin ich nicht ganz rangekommen. Kollege Böhmermann hat es dann geschafft und dann ja eben auch sehr gut. Und da gebührt aller Respekt für.
Eldoradio hier mit dem Gesprächsstoff. Das war ein Gossip. Pop Goes the World und René Steinberg ist immer noch bei uns zu Gast. Kabarettist, Parodist, Comedian, Autor, Journalist. Hast schon viel gemacht in deinem Leben, ne?
Ja, wobei, naja, sagen wir so, also ich habe dann ja den Lebenslauf dann auch nochmal überarbeitet und dann ist mir auch aufgefallen, wo ich dachte, Mensch, ja, da steht viel, aber letztlich ist es ja so, dass dann die Zeit, wo man beispielsweise zur Studienzeit, wo man auch sinnlos in einer Cafete saß und sich Unmengen von Kaffee reingeschüttet hat, die dann nicht auftauchen, die aber auch eben wichtig sind. Ne?
Ja, für manche die schönste Zeit ihres Lebens.
Absolut. Ja.
Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. War dir das schon in die Wiege gelegt, lustig zu sein? Was erzählen dir deine Eltern? Warst du ein lustiges Kind?
Nee, glaube ich nicht. Dass ich ein besonders lustiges Kind war. Ich merke das jetzt auch, wo man selber Kinder hat, dass man natürlich auch vieles abgleicht. Was mir da so auffällt, wenn ich mich erinnere, ist, dass man mich größtenteils auch sehr in Ruhe gelassen hat. Also eben so die Zeiten einfach im Kinderzimmer, wo man da so ganz alleine rumgekröst hat, das habe ich sehr genossen. Ich habe immer gerne viel gelesen. Das vielleicht auch so eine Sache, dass man sich gerne da mal irgendwie, dass so ein bisschen Fantasie angeregt worden ist. Das kann vielleicht so ein bisschen als Prägung, wenn du danach fragst, verstanden werden müssen. Ich glaube nicht, dass ich so jetzt Klassenclown hatte ich auch nicht. Also war ich nicht.
Also deine Lehrer mussten nicht vor Lehrerparodien sich schon fürchten, dass du sie durch den Kakao ziehst. Eher so Schüchterner Schüler, guter Schüler, vorlaut, wie würdest du dich da einordnen?
Ach Gott, ja, das ist natürlich immer schwer, aber nee, ich würde da auch sagen, da war ich so mit dabei, habe schon einen gewissen Spaß dann da gehabt, sicherlich auch im Rollenspiel beispielsweise, wenn ich so drüber nachdenke, aber da war
Lieblingsrollen?
Bud Spencer.
Nee.
Doch.
Da war der Kalmund ja schon angelegt.
Ja, das war sehr ähnlich, nur dieses irgendwie.
Und Terence Hill, der Hungerhaken.
Ja, ja, genau. Großartiger Dialog. Ich hätte gern ein Omelett. Mit einem Ei oder zwei? Mit 20.
Ja, da sind wir ja schon fast wieder wirklich da. Das passt ja jetzt genau zu dem, was du in deinem Lebenslauf auch geschrieben hast, dass du eine komplett klischeebeladene 80er-Jugend hattest. Da gehörten Bud Spencer, Terence Hill ja mal absolut zu. Paul Sievers,
Absoluter Fan.
Steel, hat aber herzlich.
Wenn, falls du nach Frage, sage ich jetzt schon, meine erste Single, die ich mir in meinem Leben
gekauft
habe. Wollte
ich nicht nachfragen, aber sag's.
Und ich gebe es offen zu, war in der Tat Colt Sievers mit The Unknown Stuntman. Die Titelmelodie von Colt für alle Fälle.
Eine ganz große Nummer.
Muss man mit leben halt, ne?
Ja. So, ja. Ich werde gucken, ob wir die noch finden. Die kriegen wir heute noch in die Sendung, das schaffen wir. Was war sonst an Klischee-beladenem in
Tanzschule. Tanzschule, ja, ja, mit alles.
Habe ich mich drum gedrückt?
Nee, habe ich volle Kanne durchgezogen. Fand ich sogar auch gut. Also sogar das Tanzen, gebe ich offen zu. Hab da sogar Turniere mitgetanzt.
Und hat dir bei den Mädels geholfen?
Ich meine, ja, das ist ja letztlich auch die Sache. Ich war dann sogar, wie heißt es, nicht Adjutant, Referent, also derjenige, der dann in den unteren Kursen aushilft, wenn da Mädelsüberschuss war. Das war natürlich...
Traumrolle, oder?
Gut, du hast dann natürlich eben auch das bekommen, was übrig geblieben ist, aber mein... Also, nicht nur.
Da muss ich jetzt nicht fragen, ob du mit einer von denen heute verheiratet bist.
Nein, bin ich nicht.
Sehr schön.
Das wäre eine sehr knifflige Frage jetzt gewesen.
Du schreibst dann, dass du später in der Zeit so in Richtung Studium, Ende Schule, diverse Jobs gemacht hast.
Oh ja.
Möbelpacker, Zeitungsbote.
Alles. Ganz klassisch.
Warum ist es davon dann am Ende nichts geworden? Als richtiger Beruf.
Ich wäre ein guter Möbelpacker. Da bin ich mir sicher und werde auch heute immer noch gerne eingeladen, wenn Freunde umziehen.
Ist das nicht furchtbar?
Das macht Spaß.
Ich finde das zum Brechen.
Nee, weißt du, was das Tolle ist? Wenn Freunde umziehen, bin ich total gerne dabei, weil du nimmst ein paar Sofas unterm Arm, trägst die raus und das super Tolle dabei ist, du kannst dann einfach wieder gehen. Und du weißt, die bleiben jetzt aber.
Und diesen ganzen Kisten auspacken. Ja.
Das finde ich ganz toll. Nee.
Ja, weiß nicht.
Warum bin ich davon nichts geblieben? Ach, ja, weil da war jetzt nichts dabei. Ich wusste ja aber auch lange Zeit überhaupt nicht mir, oder sagen wir so, ich habe mir wirklich lange, lange Zeit überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was da mal so kommt und was ich mal werden will.
Gab es dann irgendwann den Punkt, dass du am Ende deiner Schulkarriere standst und dachtest so, jetzt muss ich ja ab Montag dann irgendwas machen oder
ja, genau
ab nach
so war's.
Den Ferien und ich weiß gar nicht was.
Ja. Also das war ein sehr merkwürdiger Moment. Ich habe dann, wie gesagt, irgendwie das Abi, ich will nicht sagen gemacht, ich habe es bekommen. Und plötzlich merkte ich so, ach jo, und die anderen haben sich alle schon beworben. Und habe dann, weil alle das gemacht haben, mich um eine kaufmännische Ausbildung beworben. Hatte, ich glaube, 3 oder 4 Bewerbungsgespräche, die zum Glück alle in die Hose gegangen sind. Eines davon war sehr schön, wo ich dann gefragt worden bin, ja, in Mathe ist ja jetzt nicht so gut gewesen bei Ihnen. Ich sagte, ja, Mathe war ja auch jetzt irgendwie so, ja, aber Deutsch sind so gut. Ich sage, ja, Deutsch fand ich auch immer interessant, hat Spaß gemacht. Ja, und hier irgendwie dann, was weiß ich, Geschichte irgendwie, ja, fand ich auch gut, hat Spaß gemacht. Und dann schob er mir so die Unterlagen wieder rüber, sagte, vielen Dank, Herr Steinberg, ich glaube, das wird nichts mit uns, machen Sie doch was, was Ihnen Spaß macht.
Was für und, Berufswahl kein schlechter Tipp ist.
Und da habe ich mir Gedanken gemacht und musste dann noch, dann hat mich das Arbeitsamt geschickt in eine sogenannte vorberufliche Weiterbildungsmaßnahme, wo also, naja,
Warterunde.
Pimp my Azubi wird es heute heißen. Mhm. Also alle die überhaupt nichts kriegen, werden dann nochmal irgendwie aufgefrischt. Da war ich mit dabei, habe noch Steno gelernt müssen. 2 Wochen habe ich es durchgehalten, bis ich wirklich eine schlaflose Nacht hatte und gedacht habe, naja, eigentlich hat er recht gehabt. Was macht mir Spaß? Und dann war mir klar, ja, lesen, Bücher, habe ich immer gerne gemacht. Also studiere ich jetzt mal Germanistik und guck einfach mal, was dabei rumkommt. Und das war eine sehr richtige Entscheidung, weil die damaligen Magisterstudiengänge ja eben auch noch so zum Leidwesen der heutigen Studenten damals so gestaltet waren, dass man wirklich sehr viel machen konnte und sich sehr viel, man konnte einfach sehr viel rumtoben und sehr viel andere Sachen machen.
Übers Studium und was du davon mitgenommen hast und wie das war mit diesem Diskussionsforum für diverse komplizierte Begriffe, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen, hören uns vorher aber deine zweite Wunschmusik an, eine Live-Version von Elvis Presley, Suspicious Minds. Was verbindest du mit dem Titel?
Ganz viel. Also Elvis ist wirklich auch daneben Prince ein Riesen, also finde ich einfach unglaublich stark. Es ist leider dann eben in der Erinnerung immer noch dieser dicke Mann im weißen Anzug, der schwitzend die Texte nicht kennt, aber gerade dieses Lied Suspicious Minds auch um irgendwann 68, 70 rum, wo er meiner Meinung nach die beste Zeit hatte. Ich denke mal, wenn man sich Gedanken macht über das, was Show ist und vor allen Dingen, was heute dann auch Dieter Bohlen mit Passion umschreibt und so weiter, da kommt man an Elvis nicht vorbei. Und gerade dieses Lied ist auch das erwachsenste und eins der großartigsten Stücke von ihm.
René Steinberg zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff. Ja, mach ruhig weiter.
I can walk out. Ja, nicht ganz so gut.
Elvis hast du nicht in deinem Repertoire normalerweise.
Noch nicht.
Singen auf der Bühne?
Ja, mache ich. Auch gerne. Wie meine Frau immer sagt, sie vermutet, ich mache den ganzen Quatsch nur, damit ich letztlich doch noch singen kann, obwohl ich es gar nicht kann.
Okay, vielleicht kriegen wir das im Laufe der Sendung noch raus. Vielleicht hören wir ja noch was. Lass uns noch ein bisschen beim Menschen und dem Lebenslauf René Steinberg bleiben. Wir haben eben in den Knackpunkten schon kurz angesprochen, dass ich muss es ablesen. Diskussionsforum für Philosophie, Literatur und Wissenschaftstheorie e.V. 97 hast du das mitgegründet, damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter, glaube ich, an der Ruhr-Uni in Bochum.
Warst Essen. Du
Essen?
Essen.
Dann steht in deinem Lebenslauf was.
Ja, nee, ich habe in Essen studiert, mein Professor ist dann nachher nach Bochum gegangen.
Okay.
So war's. Und also ich war Student der Germanistik in Essen mit allen Vorteilen, die eben seinerzeit das Magisterstudium hatte. Es ging uns dann, oder sagen wir mal so, mir ging es dann glücklicherweise so, dass ich ein paar Kollegen getroffen habe, die auch einfach am Fach sehr interessiert waren. Die haben mich so ein bisschen mitgezogen. Und wir haben dann einfach gemerkt, dass die Seminare nicht unbedingt immer das so gebracht haben, was wir uns erhofft haben. Und dann waren zwei Leute da, die dann auch wirklich das Heft in die Hand genommen haben, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe dann da auch gerne wirklich mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir uns jetzt einfach in eine Gartenlaube, arbeiten uns die Grundlagen selber. Es gab damals eben nicht, wie jetzt beim Bachelor oder Master, eben so diese Grundlagenarbeit, die war gar nicht da. Und dann haben wir gesagt, gut, dann arbeiten wir uns das jetzt einfach mal selber an. Mhm. Natürlich eben in entsprechend gemütlicher Runde auch. Also haben es da auch oft genug gerne krachen lassen. War aber eben dann von Vorteil, weil wir da wirklich was für uns gelernt haben. Oder dass wir dann teilweise auch so ganz strebehaft drauf waren und gesagt haben, okay, da kommt jetzt ein Seminar, das ist ein Thema, was uns alle interessiert, da bereiten wir uns jetzt wirklich mal vor, um das mal nach vorne zu ziehen.
Vorbereiten für die Uni?
Ja.
Wahnsinn.
Klingt irre.
Was waren die denn für Studenten?
Ja, also offenbar dann doch ganz Engagierte.
Wenn man dann am Ende eines solchen Germanistikstudiums steht, dann seinen Magister in der Tasche hat und dann überlegt, so und jetzt?
Naja, war ja bei mir eben nicht ganz so, sondern weil es da ja eben auch keine zeitliche Beschränkung gab, war es eben so, dass ich sehr viel parallel habe laufen lassen, also die ganze Zeit eben nebenbei gearbeitet habe, erst bei der WAZ, bei der Zeitung, sämtliche Kleingärtnervereine und so weiter dann mitgenommen habe und dann, das war immer halbe, also man konnte studieren und nebenbei sämtliche Praktika und so weiter mitmachen.
Es ging ja in der Zeit auch, glaube ich, los mit Radio-Comedy, ne? So 98 hattest genau. Du geschrieben, deine erste Radio-Comedy?
Zum Lokalfunk gewechselt, auch erst als bunter Reporter, oder es hat sich so raus entwickelt, dass man mich dann immer gerne genommen hat für die bunten Sachen, sämtliche Straßenfeste und so weiter habe ich da auch gemacht und davon berichtet. Und dann kam ich irgendwann mal auf den Trichter, Mensch, so eine Radio-Comedy mit lokalem Bezug, wäre ja ganz nett. Und habe mich damit beworben beim, wie es damals hieß, bei der Radio-Comedy-Akademie in Hannover. Also ein einwöchiger Workshop.
Hannover ja für Radio-Comedy durchaus ein sehr, sehr gutes Pflaster. Das Frühstücksradio, Kalkofe
genau,
und so. Ne?
Genau, die hatten das auch ausgeschrieben und waren auch die Dozenten, also Wischmeier, Kalkofe, die Frühstücksradioten, wie sie sich selber nennen. Und wurde von da aus dann engagiert oder mitgenommen nach Baden-Baden zum SWR. Der Comedy-Chef von SWR 3 war einer der Dozenten, der mich dann glücklicherweise mitgenommen hat. Und da habe ich dann auch in dem Zeitraum wenig studiert. Also war dann eben bei SWR 3 in Baden-Baden Im Übrigen eine Stadt, die für einen Ruhrgebietsbewohner gewisse Kompatibilitätsprobleme bereitet.
Ist man dafür als Ruhrgebietsbewohner richtig angezogen für Baden-Baden?
Ach, wenn es nur die Kleidung wäre. Baden-Baden ist halt schön. Und ich weiß nicht, wie ich reingefahren bin.
Der
und
Ruri doch auch. Ich bitte dich, wir sind Kulturhauptstadt.
Ja, aber wie Frank Goosen so schön sagt, man muss es hier nur wirklich wollen, nicht?
Das geht ja nicht woanders ist so. Auch scheiße, sagt genau. Frank Goosen, glaube ich, auch.
Ne? Ja, aber man kommt nach Baden-Baden rein und die Zufahrtsstraße, also was man hier so, ich sag mal so als A40 oder sonst wie kennt oder dann alle Ableger davon, in Baden-Baden ist die Zufahrtsstraße bereits rechts und links mit Blumenbouquets versehen.
Herrlich. Der geht gar nicht.
Oder ich suche am ersten Tag, habe ich gedacht, Mensch, ich bin am Sonntagabend angekommen, wusste, okay, morgen musst du so tagesaktuelle Comedies irgendwie machen. Such dir mal eine Zeitung. Geh in die Innenstadt, war schon sehr befremdlicht, weil da so Parks waren mit Rentnern, die Außenschach spielten. Und plötzlich sah ich ein Schild Trinkhalle. Und ich denke, wow, die sind aber gut organisiert. Da haben sie schon mal ihre Trinkhallen ausgeschildert, wenn das mal bei uns auch so wäre. Und wander durch so einen Kurpark und stehe plötzlich vor einem riesengroßen roten Marmorpalast.
Der nichts zu tun hat mit der Bude aus dem Ruhrgebiet.
So gar nicht, sondern da kamen eben so verschiedene Wasserhähne raus und das Heilwasser kam da raus. Da gab es weder Pilzken noch Zeitung noch sonst was. Und das ist sehr sinnbildlich für das Missverständnis zwischen Baden-Baden und mir.
Wie lange hast du es da ausgehalten?
Naja, in der Redaktion war es dann sehr nett und schön, ohne Frage. Und ich habe da auch viel gelernt, wurde da angeleitet an das tagesaktuelle Spaßgeschäft. War wirklich toll, war gut. Hab da eben dann auch da mit Andreas Müller beispielsweise zusammengearbeitet, der im SWR3-Land recht bekannt ist, zumindest da bei den Radiohörern. Und da hat es mich dann 2 Jahre lang, bin ich da geblieben, bis der Nachwuchs kam. Und ich dachte, Mensch, also zu Hause ist...
Deiner, nicht der Radio-Nachwuchs.
Mein Nachwuchs kam dann und dann quasi der Wechsel zu 1 Live kam. Und Mama WDR mich in ihre Arme schloss.
Hello, innocence. Though it's high.
Jamie Cullum am Freitagabend, I'm all over it. Und ihr müsst jetzt nicht irritiert sein. Ihr seid nach wie vor bei Eldoradio, auch wenn es jetzt kurzzeitig nicht so klingt.
Erleben Sie jetzt bei WDR 2 eine Geschichte voller Gefühle, Schönheit, Anmut, Würde, jede Menge Arbeit mit einem gut organisierten Familienkalender. Hier sind die von der Leyens.
Hallo, meine Lieben.
Guck mal, gute Miene.
Aber nein, ich bin keine Gallierin und mein Mann ist auch kein Majestix. Ich bin eure Mutter.
Ach so.
Und deshalb möchte ich mein aktuelles Zeitfenster von 3 Minuten nutzen, um mit euch vorzubereiten.
St. Martins Laternen aus Kieselstein kleben?
Nein, aber morgen wird unsere schwarz-gelbe Regierung schon 1 Jahr alt.
Oha! Einjähriger Geburtstag!
Wenn man so will, ja. Aber nein.
Mit Stopptanzen!
Nun, die Stopptaste drücken, das kann Onkel Guido schon ganz gut.
Und Kopfschlagen!
Na, Angela wüsste jemand anderen, auf den man rumschlagen könnte. Aber auf jeden Fall wird es keinen Kindergeburtstag geben. Ruhe, sonst dürft ihr auch nicht zugucken, wie Märchenprinz Gutenberg die ewig schlafenden bayerischen Wähler wachküsst.
Was ist hier wieder los?
Die Mama feiert Einjähriges.
Mit wem?
Ohne uns.
Nein, morgen wird unsere Koalition 1 Jahr alt.
Ah, mein Beileid.
Eben, und deshalb wollte ich ein passendes Ständchen mit den Kindern einüben. Also hier, eure Texte. Du auch.
Wie, ich auch.
Und dann singen wir für Onkel Guido 2, 4.
Heute soll es regnen, stürmen oder schneien, denn ihr regiert ja niemals wie der Sonnenschein. Heute ist ein Jahr rum, darum heißt es nun, tschüss, ihr alten Bremser, hallo Opposition. Tschüss, wir machen lieber große Koalition.
Das waren die von der Leyens.
Und die schönsten Familienerlebnisse gibt es jetzt auf der neuen von der Leyens CD. Überall im Handel oder auf wdrshop.de.
So viel aus dem Werbeblock.
Sehr gut.
Der Majestix ist bei uns hier im Studio, René Steinberg. Diese von der Leyens kommen aus deiner Feder. Mhm. Man wird es erkannt haben, der Papa von der Leyen, der bist dann auch du. Ist ja jetzt blöd, die Frauenrolle überlässt du dann Kollegin Maria Grundschola.
Natürlich.
Die von der Leyen, was hat die für dich?
Ja, das ist eben, wo wir uns vorhin unterhalten hatten über Parodien und was eine Figur haben muss. Also von der Leyen ist sozusagen gewissermaßen ein Ausnahmebeispiel, weil von der Leyen an sich hat relativ wenig. Also die ist wirklich, wenn man sie auch sieht, erinnerst du dich an den Auftritt bei Wetten, dass, wo sie in die Mülltonne gestiegen ist?
War das schön? Ich fand, das war für mich war das Erweckungserlebnis mit Frau von der Leyen, weil ich gesehen habe, dass sie da irgendwie total echt, total Frau einfach wirkte. Da hat sie ihre Rolle komplett abgelegt in dem Moment und war von diesem Sexiest Man Alive, der sie da aus der Mülltonne gehoben hat, sowas von begeistert.
Ja.
Das war aber auch eigentlich der einzige Moment, wo ich erweckt wurde.
Genau, das war so ein Moment, wo man dachte, ach, guck einer an, aber sie ja schon so eine Tralala-Art hatte. Ne?
Ja.
Und
der hätte mit der in dem Moment alles machen können.
Die Frage ist, wie funktioniert das so beim ZDF? Was dann?
Aber auf gut, der Bühne, ja.
Das ist eine ganz andere Frage. Ursula von der Leyen ist wirklich da, schon die, was soll man sagen, sprödeste Figur. Aber genau das war seinerzeit eben die große Frage, als sie eben in der Diskussion stand mit den Krippenplätzen und man merkte so, die kommt nach vorne, war dann eben, oder ich habe mir sie angeschaut und habe gemerkt, da ist ganz viel so ein gewisser Neidfaktor dabei, weil gerade Frauen auch immer sagten, also Führungsfigur und dann will sie auch noch Familie haben mit 7 Kindern, wie soll das denn gehen? Und da habe ich gesagt, das ist eine interessante Frage, wie soll das denn gehen eigentlich? Und habe mir das dann eben überlegt, ich hatte sowieso schon in der Schublade grob ein Konzept, mit Kinderstimmen was zu machen, was aus einer gewissen persönlichen Leidenserfahrung herrührt, weil ich eben, wie gesagt, zu Hause produziere und da diverse Chefsprecher sowieso dauernd reinplatzen und die auch immer schon sprechen wollten zu Hause. Und da habe ich gedacht, aber genau das ist eigentlich die Frage. Wie schafft sie es zu Hause, diese unglaublich ambitionierte Frau, die so, wie eine von Desperate Housewives irgendwie wirkt. So alles ist glatt, alles ist schön, alles ist gut frisiert. Aber
die
Kinder,
Brie Van de Kamp.
So, ne? Mhm. Genau. Wer weiß, was sie sich immer einschmeißt. Und dann habe ich mir gedacht, aber Familie und Kinder bedeutet Chaos. Mhm. Das werden eben Eltern kopfnickend jetzt wahrscheinlich mir bestätigen. Und das war eben genau der interessante Punkt. Und das war eben auch da, wo es zusammenknallte. Diese unglaublich adrette Frau in ihrem Kostümchen, die so engagiert Politik machen will und eben das normale Familienchaos zu Hause. Und hatte da eben das große Glück, dass ich da ein paar Chefsprecher sowieso zu Hause rumflitzen habe.
Aber nicht 7, ne?
Nein, das sind nur 2.
Und die vervielfältigst du dann digital, oder?
Ja.
Muss dann ein Kind mit verschiedenen Stimmlagen sprechen? Übt ihr da schon? Oder wie stelle ich mir diese Arbeit mit den Kindern überhaupt vor?
Das ist so, dass die dann eben reinkommen, ihren Text, ich spreche vor, die sprechen nach. Das geht relativ fix, weil es ist dann ja letztlich netto sozusagen nicht viel, was dann Kinder so pro Kind oder wenn sie zusammen machen, 2-3 Minuten, ist wieder gut. Und ich achte auch immer sehr darauf, also die Redaktion weiß, dass niemals eine Folge, dass der Auftrag niemals rausgeht und am selben Tag eine Folge kommt. Also ich sage mal, 24 Stunden müssen dazwischen sein, wenn sie Bock drauf haben und wenn der richtige Moment da ist, dann hole ich sie rein, sprechen wir eine Runde und dann geht's weiter. Und ich schreibe auch immer so, dass das Sachen sind, die Kindern Spaß machen. Wenn man darauf achtet, dann merkt man das vielleicht, also eben so, Mama hat keine Ahnung, wann dürfen wir Fernseh gucken? Ole, ole, ole. Gerade zu WM-Zeiten, sämtliche Fußballgesänge haben sie natürlich dann sehr, sehr gerne gemacht.
Also es macht denen auch Spaß?
Ja, natürlich. Also alles andere wäre natürlich blöd. Also Kinder ans Mikro zu prügeln, oder das wäre natürlich total albern. Nee, die haben schon Spaß. Die kriegen das auch so am Rande mit. Aber ist auch ganz interessant zu beobachten, das ist für die halt Alltag. Ne?
Werden die darauf angesprochen von den Lehrern, die vielleicht das dann im Radio mal hören am oder Rande. Von Mitschülern oder so?
Mitschüler, aber auch eher so, ich habe dich im Radio gehört, alles klar. Völlige Normalität. Zum Glück, also wäre es anders, klar müsste man darauf reagieren.
Wie schade ist das für dich, dass du nur die kleine Nebenrolle in dieser Serie spielen darfst und Maria Grundschola die Hauptrolle auf den Leib schreibst?
Überhaupt nicht schade. Nein, weil natürlich, also die Hauptrolle haben natürlich auch die Kinder und das ist ja auch gut so. Und dass Maria so wunderbar Frau von der Leyen spricht, das kam zusammen auch. Also fällt mir da ein. Also ich hatte eben das mit den Kinderstimmen in der Schublade und dann war in der Zugabekonferenz war es so, dass dann auch gesagt wurde, Mensch, mit der von der Leyen müssen wir was machen. Und Maria schickte mir einen Take, wo sie Frau von der Leyen nachgemacht hat. Und das war schon so dermaßen auf den Punkt. Und sie hat es übrigens auch an einen anderen Kollegen geschickt, der dann zurückgeschrieben hat, schöner O-Ton von der Leyen. Und da genau das kriegen wir jetzt zusammen. Also eben so wie sie, die spricht und die Kinder dazu. Und das ist, ich habe mir da eine kleine Rolle reingeschrieben als leidgeprüfter Vater. Autobiografische Züge können erahnt werden. Vielleicht.
Das bleibt anderen überlassen.
Da sollte man dann wirklich mal reinhören. Die von der Leyen regelmäßig bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen von WDR 2 zu hören. René Steinberg ist heute zu Gast. Wir haben es jetzt ziemlich genau 7 Uhr. Sagen noch mal gerade eben, wie diese Sendung heißt. Und dann hören wir einen Titel, der familienkompatibel ist, ne? Auch einen deiner Wunschmusiken.
Natürlich. Der passt eben auch dazu, weil ich natürlich schon das Familienleben sehr, sehr mag, wirklich gerne Vater bin. Dazu passt natürlich dieses Lied, was ja auch wieder so ein bisschen dieses Ach ja hat.
Father and Son von Cat Stevens. Und wir reden noch weiter, René Steinberg und ich, gleich bis 20 Uhr.
Eldo-Zeit 19. Eldoradio lebt mit dir. Jetzt im Konzentrat. Gesprächsstoff. Das Talkmagazin.
I have to go. Father and Son von Cat Stevens. René Steinberg ist zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff, bekannt aus Funk, Fernsehen und von den Butterfahrten, wie Harpe Kerkeling früher sagte. Im Ernst, du machst ja nicht nur Radio, sondern bringst seit relativ kurzer Zeit die Programme, die aus dem Radio bekannt sind, zusammen mit Maria Grundschola auch auf die Bühne. Und das immer öfter und immer mehr und immer erfolgreicher.
Ja. Ja.
Wie ist das, eine Radiokomödie auf die Bühne zu bringen? Da gehört doch eigentlich noch viel mehr zu, als man im Radio nur machen muss.
Ja, ja. Das ist auch zum einen das, was wir uns ganz am Anfang überlegt haben, beziehungsweise die Frage, die wir uns gestellt haben. Ich habe vor 4 Jahren ungefähr angefangen, solo die auch gerade hier im Ruhrgebiet oft vertretenen sogenannten Mix-Shows, mich einfach mal dahinzustellen und zu gucken, wie ist es, wenn ich jetzt mein Zeug aus dem Radio, die Gags nehme und mich einfach vor Leuten hinstelle. Was ich auch immer noch mache und da auch solo unterwegs bin. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich gedacht, Mensch, aber gerade mit Maria, wo wir so vieles zusammen machen, eine Art Radioshow, das als Bühnenversion, wie kann man das machen? Und da haben wir lange überlegt und haben gemerkt, haben uns dann in Düsseldorf haben wir ein schönes kleines Theater gefunden, 50, 60 Plätze, wo man einfach auch mal ausprobieren konnte und haben da auf jeden Fall gemerkt, es funktioniert dann, wenn man diesen Werkstattcharakter, wie wir sagen, beibehält. Also indem man keine große Bühnenshow, keine Showtreppe macht, sondern sich wirklich hinstellt, Texte in der Hand und den Leuten sagt, so und jetzt machen wir beide, wir sind die Gesichter zu den Stimmen und wir machen jetzt einfach mal den Spaß für euch. Und was dazu kommt, ist zum einen viel Improvisation, die wir haben. Maria ist altes Springmaus-Ensemble-Mitglied, also kommt eben vom Improvisationstheater, was ich dann auch sehr schnell gemerkt habe. Dass, egal,
das fordert dann doch unglaublich heraus.
Ja,
oder?
Ja, egal, wo es hingeht, die fängt mich auch immer wieder ein, ganz souverän. Und eben, der Sarko, wenn ich den mache, der lebt sehr von einer gewissen Optik. Ich rumpelstilze da schon sehr über die Bühne. Aber es funktioniert, glaube ich, in der Bühnenvariante durch dieses Besondere, was man so schwer beschreiben kann, dass da irgendwas passiert zwischen Publikum und den Leuten auf der Bühne. Also, dass wir auch Spaß haben, die Sachen zu machen, wir ins Improvisieren kommen und der Spaß sich dann glücklicherweise überträgt.
Dieser Werkstattcharakter ist ja auch das, was zum Beispiel bei diesen Live-Hörspielen funktioniert, die drei Fragezeichen-Sprecher ja jetzt seit ein paar Jahren auf die Bühne bringen. Ich habe die vor 2 Jahren mal in der vollbesetzten Grugerhalle gesehen. Irgendwie über 1000 Leute, die mitgegangen sind, wieder auf der Bühne einfach 3 Männer und ein Geräuschemacher saßen und man einfach sehen konnte, wie so ein Hörspiel entsteht. Ne?
Ja, ja, genau. Also wir haben dann auch so kleine Sachen, wo dann, was weiß ich, eine Nummer, wo wir telefonieren, Maria macht dann ein Wasserglas in der Hand. Ne? Und dass die Leute das dann sehen können und dabei sein können und sie dann da auch immer irgendwelche neuen Dönekes einbaut, wo ich dann überrascht bin, was sie da sich wieder ausgedacht hat. Das ist der besondere Spaßfaktor, der es dann wirklich, so hoffe ich zumindest, fürs Publikum zu einem sehr schönen Augenblick macht.
Deine Kinder nimmst du da aber nicht mit, ne?
Nein. Nee, das wäre ja...
Die kommen dann vom Band, die sind vorproduziert?
Ja, also das werde ich öfter gefragt, aber ich denke mal, wenn man also das sieht irgendwie dann und dann ist ein Termin, also ein Abendtermin, der fängt um 8 Uhr an, geht 2 Stunden, da kann man ja keine Kinder auf eine Bühne ziehen.
Das wäre ja... Wenn du dich mit diesen ganzen Politikgrößen auseinandersetzt und tagesaktuelle Comedy machst, wie viel Journalist musst du dafür sein?
Ich bin froh, diese Ausbildung quasi gehabt zu haben. Also, dass ich auch im Lokalfunk, wo ich viel Lokalnachrichten, ich war quasi Nachrichtensprecher, ganz seriös. Das ist sicherlich sehr wichtig, natürlich. Aber nicht nur das. Also, es ist natürlich die journalistische Ausbildung, dass man weiß, Themen zu erkennen, Themen anzugehen, Aufhänger ausarbeiten. Also, das ganz normale, allgemeine Handwerk findet da genauso statt. Nur dann eben mit einem letztlich lustigen Dreh. Aber das ist erstmal nichts anderes als der ganz normale Journalismus. Es sind aber auch, wie ich immer feststelle, glücklicherweise ganz, ganz viele andere Sachen und Einflüsse, die mir zugutekommen. Also eben auch beispielsweise das vermeintlich dröge Zeug aus dem Studium. Ich habe mich viel mit Theater beschäftigt, Dialogstrukturen aus dem modernen Drama. Ich habe ja auch damit zu tun, dass da immer Namen vorstehen, Doppelpunkt. Das kommt mir zugute. Und nicht zuletzt auch die scheinbar verblasene Zeit in Cafeterien und Kneipen, wo man einfach auch viel erlebt hat. Zum einen erleben natürlich, einfach draußen sein, in der Welt sein ist sehr wichtig, glaube ich, wenn man lustig tätig ist. Und ja, einfach auch mal durchaus Zeit gehabt zu haben. Ich glaube, das ist das, was ich auch merke, wenn ich mich mit heutigen Studenten unterhalte, was denen so ein bisschen fehlt.
Waren das Situationen, die dann auch deine Spontaneität geschärft haben, die in Diskussionen vielleicht mit Kommilitonen beim Kaffee über Gott und die Welt dich schnell gemacht haben, dich spontan gemacht haben auch?
Nicht unbedingt die Uni-Zeit, aber sicherlich auch. Das ist natürlich schwer zu beschreiben, welche unterirdischen Strömungen da möglicherweise wie gewirkt haben. Aber beispielsweise fällt mir jetzt gerade spontan ein, dieses unterirdisch ist beispielsweise eine Begrifflichkeit, die Heiner Müller, über den ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, die er geprägt hat. Das ist vielleicht so ein Live-Beispiel, dass da irgendein Zeug gemacht worden ist, was auf den ersten Blick nichts zu tun hat mit dem lustig und humorfach, aber dennoch mir zumindest wirklich hilft. Es war auch erstmal wirklich der reine Spaß in der Cafeteria, nicht? Das,
reiner Spaß ist ja das, was du jetzt machst, zumindest nach außen wirkend. Ich stelle mir das vor, dass das relativ schwer zu vermitteln ist, dass man mit Spaß machen Geld verdienen kann, dass das der Beruf ist. Ich habe vor anderthalb Jahren oder so ein Porträt gesehen über Sabine Heinrich, die Kollegin von 1 Live. Ja. Und da hat sie erzählt, dass ihr Vater, nachdem sie jetzt irgendwie 10 Jahre bei 1 Live Sendungen moderiert und da eine der größten Mitarbeiterinnen ist und überhaupt, dass der Vater dann gefragt hat, wann sie denn jetzt mal langsam anfangen will, richtig zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und der eigentlich gar nicht richtig begriffen hat, dass das, was sie da macht, ihr Job ist und ein unglaublich toller Job ist. Ging dir das in der Vermittlung so bei Verwandten, Familie, Freunden ähnlich?
Ging mir zu dem Zeitpunkt ähnlich, wo es noch nicht so ganz festzumachen war. Also es ist in der Vermittlung deutlich einfacher, wo jetzt die Serien da sind, wo man sagen kann, die von der Leyen, ach, das ist der, der das macht oder der Sarko. Oder eben, wenn dann auch bei den Bühnenauftritten war die Familie meine mit dabei, hat es gesehen und kann es jetzt kategorisieren und einordnen und sich wohl auch denken, dass man damit zumindest die ein oder andere Tütensuppe sich leisten kann, ja.
Und wissen dann, wenn Papa in sein Kellerstudio geht, dann ist das wie, wenn er ins Büro gehen würde.
Bei den Kindern absolut, das ist Alltag.
Ja. Und das ist nicht Alltag, das ist Robin mit einem ganz wunderbaren Titel. Hang with me, wir bleiben noch ein bisschen. Eldoradio am Freitagabend und jetzt werden wir mal kurz politisch. Monsieur le Président, ich freue mich sehr, dass Sie kurz Zeit für uns haben.
Eieieiei, und ritratrulala, und jetzt werden nicht mal flott sämtliche Schläfenlappen aus links gekrempelt. Und dann geht es aber in die Wochenkonferenz und ihr sagt mir, was ist hier los?
Oh, was war los? Ja, Sie und Frau Merkel gegen den Rest der EU, jetzt letztens, das war ja eine dolle Nummer.
Eieiei, das war ein EU-Gipfel. Nein!
Ja, das war ein EU-Gipfel.
Sagen doch. Ich mach nochmal.
Okay.
Das war ein EU-Gipfel. Nein.
Doch.
Oh, eieieiei, das hast du super gemacht, Christian. Es war ein EU-Gipfel und ich habe gedacht, ich bin auf einer Halloween-Party. Dann war das Berlusconi, zu dem ich gesagt habe, oh, das ist die beste Mumienverkleidung, die ich je gesehen habe. Nur deshalb konnte der, die das Merkel, den ganzen Rum für sich einstreichen.
Überhaupt, der, die das Merkel, sie, ist ja eher eine ruhigere, eine bedächtige, unsere Kanzlerin. Und dann sie mit ihrer, sagen wir mal, etwas Forscherin Art. Passt das zusammen?
Natürlich nicht. Wie kann ein gut frisierter Formel-1-Bolide mit einem miesepetrigen Bobbycar zusammenpassen? Das geht nicht. Überhaupt, der, die, das Merkel, das Hannover unter den Regierungschefs, diese tränensäckige Strebertruller. Ich sage dir eins, immer wenn ich nachts nur aufwache und den Namen Merkel höre, dann habe ich sofort das Gefühl, auf einer brandenburgischen Landstraße liegen geblieben zu sein, denn das fühlt sich auch ganz Merkel an.
Also ist Ihnen Ihr Kollege aus Italien, Monsieur le Président, ist der Ihnen lieber? Der ist ja jetzt auch gerade kräftig in den Schlagzeilen mit Bunga Bunga und so, ne?
Berlusconi! Diese italienische Dörflaume, der sich ein totes Opossum auf die Fontanelle hat operieren lassen. Natürlich habe ich kein Bunga Bunga. Wie denn auch? Meine Bruni-Cremeschnitte zieht höchstens vor Fotografen blank. Und außerdem säuselt die doch die ganze Zeit zu Hause nur dauernd ihre Alben ein. Ich höre immer nur la 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 la. Ich denke, die Gendarmerie steht vor der Tür. Aber nein, sie bringt es nächste Woche als Platte raus.
Ach toll, wenn man vielseitig ist. Wissen Sie eigentlich, Monsieur Sarkozy, dass es im deutschen Radio jemanden gibt, der Sie täuschend echt nachmachen kann und damit noch viel größeren Erfolg hat als Sie in Frankreich mit dem Original?
Natürlich. Und ich spreche doch auch ab und zu mit. Und außerdem hat er nicht mehr Erfolg, denn mein zweiter, dritter, vierter und fünfter Nachname ist natürlich Erfolg. Ich bin voll mit Erfolg bis oben hin. Ich heiße doch auch Nicolas Sarkozy Erfolg de Funesse. Und außerdem wissen meine Franzosen das auch. Oui, sie protestieren die ganze Zeit dafür, dass ich lebenslang ihr Präsident bleibe. Sie wissen es nur noch nicht genau.
Sarko de Finesse, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und beste Grüße an Ihre Cremeschnitte.
Wenn ich Sie mal sehe, werde ich das machen. Aber vielleicht gucke ich mir auch einfach mal irgendein komisches Ding an, wo sie nackelig zu sehen ist.
Sarko de Finesse, eine Kombination aus Präsident Sarkozy und Louis de Funès. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, die beiden zu kombinieren?
Es war überraschend naheliegend. Also das war wirklich G8-Gipfel Heiligendamm 2007, wo er auf den Plan trat und auch wieder, wo man dachte, Mensch, der, also was ist das um Himmels Willen für eine Gestalt? Da war er doch so... wirklich, naja, er hat gesagt, er war ein bisschen irritiert, er war strunzenvoll.
Er war strunzbesoffen einfach, ja.
Und ich dachte, wow, der ist wirklich großartig. Und da zeichnete sich schon sehr schnell ab, diese hektische Art und so weiter. Und das war ein ganz kurzer Schritt. Das entstand auch aus dem albernen Spaß in der Telefonkonferenz, wo wir da uns darüber unterhielten, was machen wir zu Sarkozy? Und ich so, immer hier. Und der Redakteur sofort sagte, ja,
das ist
genau das, nicht? Und dann konnte ich da zum Glück das auch, konnte ich eine Weile rumprobieren und gucken, wie es funktioniert. Die ersten Folgen hat er zum Beispiel natürlich noch ein bisschen anders angehört. Es hat auch, es wurde in den ersten Folgen immer thematisiert, dass er Kohlsuppe gegessen hat. Und
Habe wieder einen auf der Pfanne.
Da war ich den Kollegen sehr dankbar, dass sie gesagt haben, naja gut, das ist ganz nett, aber ach René, lass dir vielleicht mal ein anderes Ende einfallen als immer nur Rumfurzerei. Was aber im Übrigen auch ein Vorteil ist eben, dass wir bei WDR 2 da, um ein bisschen kleine Werbung zu machen, da nachts am Samstag.
Bei WDR was?
2. Ja. Da gibt
dieser
es
kleine öffentlich-rechtliche Sender aus Köln.
Samstagabends die Zugabe und da kann man eben sehr viel eben erstmal ausprobieren und erstmal gucken, wie ist es unter Echtzeitbedingungen. Da ist der Sarko dann eben auch entstanden. Mhm.
Die Rolle ist im Radio schon ziemlich unter Dampf.
Ja.
Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, die auch noch auf der Bühne zu bringen, weil du da ja richtig agieren musst. Wie lange hältst du die Rolle auf der Bühne durch und musst danach dann erstmal Maria weitermachen, weil du durchschnaufen musst?
Wir machen die beiden Nummer immer jeweils zum Ende vor der Pause und ganz zum Schluss, damit ich mich regenerieren kann. Also ist wirklich so, dass ich da ziemlich, gut, jetzt bin ich auch bedingt der Sportlichste, also es geht so, aber... natürlich, klar. Wobei das Interessante ist, dass ich viel rumhüpfe und mich auch viel bewege. Das tatsächliche Problem bei der Nummer ist aber, dass wenn man die so am Stück spricht, man hat unheimlich wenig Zeit und Platz zum Luftholen. Das ist wirklich so das wirklich Anstrengende dabei. Ja. Und man muss die ganze Zeit, es ist halt wie, als würde man in einem gekachelten Raum sitzen und du drückst die ganze Zeit mit den Bauchmuskeln. Und das ist das eigentlich Anstrengende dabei.
Wenn Sarko de Finesse jetzt den nächsten Titel ansagen würde und ich lasse die Jungs schon mal losreiten, schon mal die Pferde satteln, 15 Sekunden, für diese Nummer.
Und nun kommt ein ganz großartiger Titel. Er ist wunderbar, denn er bringt das zusammen, was zusammengehört. So wie die Grand Nation und nicht sind hier Robbie Williams, Gary Ballo.
Well, there's three versions of this story, my real shame.
Brokeback Mountain in Musik. Wunderbar.
Riesennummer, wie ich finde.
Kleines Spielchen für dich.
Spielen.
Ich habe ein paar Ausschnitte rausgesucht aus, wie ich finde, legendären Kabarett- und Comedy-Programmen der letzten Jahrzehnte.
Okay.
Und wollen mal gucken, ob du dich an die eine oder andere Nummer erinnern kannst. Wir hören dann auch später noch jeweils in die Nummer ein bisschen länger rein. Aber vielleicht fällt dir ja zu jedem spontan was ein. Wollen wir einfach gucken. Hier ist der erste Ausschnitt.
Und dann legt er den Kopf so leicht schräg und dann merke ich, jetzt guckt
Harald Schmidt.
Und auf einmal schaut er.
Harald Schmidt?
Harald Schmidt habe ich erkannt, die Nummer selber kenne ich nicht.
Ganz großartige Nummer aus Schmidtgift, ein ganz altes Programm von ihm, wo er erzählt über eine Frau, die er im Zug trifft. Er hat da ganz oft Zugerlebnisse.
Ja.
Da gibt es auch diese, diese Frau, die da sitzt und immer nur auf so einen Heulton sagt, jetzt hält er auch noch in Leschede. die Nummer habe ich gehört zwei Tage, bevor dieser ICE in Eschede entgleist ist. Das kommt noch dazu. Aber diese Nummer hier, wo die Frau über ihren Hund erzählt, die ja im ICE trifft, die klingt im Ganzen so.
Wenn ich da abends heimkomme, der hört er schon, wie sich der Schlüssel im Schlüsselloch dreht, dann rufe ich Whisky. Da schaut er so hinter der Couch vor, da sieht das eine Ohr, auf einmal sieht das andere. Dann hält er den Kopf so hoch, also muss richtig das Kinn nach oben strecken, sonst kann er gar nicht über die Lehne schauen. Und dann legt er den Kopf so leicht schräg und dann merke ich, jetzt guckt er und auf einmal schaut er.
Das Interessante dabei ist ja eben, dass der Humor sich alleine nur durch die gute und tolle Beobachtung generiert. Ne? Das ist ja ganz interessant, wer das macht. Harald Schmidt selber, habe ich ja im Übrigen auch mal für gearbeitet.
Hast du für gearbeitet für die Harald Schmidt Show damals bei Sat.1 noch, ne?
Wie man so sagt. Ja, das war, also ich war weiß ich nicht, wann es genau war, 98, 97 irgendwie, einer von den Außenautoren. Mhm. Das heißt, du hast Beispiele hingeschickt, haben gesagt, naja, okay, mach mal. Wurdest dann damals noch angerufen und hast die Themen genannt bekommen, musstest Gags schreiben und die dann zurückfaxen. Und das war keine besonders dankbare Aufgabe, weil ich gemerkt habe, man ist dann einer von, ich glaube, 20 Außenautoren. Und was dann letztlich in die Sendung gekommen ist, war relativ wenig. Aber Harald Schmidt ist auch bedingt, ich gucke es mir an, aber er ist halt eben dann doch einfach der Chef Zyniker der Nation. Und Zynismus ist ein Vehikel, mit dem ich nicht so viel anfangen kann.
Mhm. Vielleicht ja mit dem Nächsten. Wir hören mal rein.
So länglich. Fußförmig halt. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, ehrlich. Das ist eine bekloppte Frage, wirklich. Also.
Ja, Dieter Nuhr, Nummer habe ich jetzt auch nicht sofort erkannt, aber Dieter Nuhr steht außerhalb jeder Diskussion, also der ist einfach toll.
Ist das so der Intellektuelle heute unter den Kabarettisten, Comedians, das ist ja so eine Mischung irgendwie, ne?
Er ist auf jeden Fall der, der in allerbester Form diese Grenzen aufweicht, also er moderiert, ich glaube, die Verleihung des Kabarettpreises als auch den Comedypreis. Und zwar mit Recht, also weil er wirklich mit dem, was er macht und was er kann, ist es völlig egal, was oder wie man es jetzt nennt. Ist es jetzt Comedy, ist es Kabarett? Er beobachtet unglaublich gut, wenn man den Humorfachbegriff Fallhöhe näher erläutert haben will, muss man Dieter Nuhr hören, weil das macht er unglaublich gut. Also eben so dieses Aufbauen, wir und die Welt und ich denke so... Und dann guck ich raus und sehe meinen Nachbarn falsch parken. So, ne? Also erstmal ganz groß aufbauen und buff.
Timing einfach. Ein Meister des Timings, finde ich. Auch. Wie der 2 Stunden alleine auf einer Bühne steht und komplett alles richtig macht, finde ich absolut bemerkenswert.
Richtig. Ja. Und mit Stimme arbeiten auch sehr gut macht er das.
Ja, wobei der ja nie in diese Parodienummer irgendwie geht, sondern immer so auf seiner Erzähl.
Ja, aber eben so dieses ganze
nah dran. Nah dran, ja, genau. Hallo.
Das ist schon gut,
Diese Nummer übrigens, da steht er am Schuhkonfigurationsautomaten im Karstadt, weil er eigentlich nur einen Laufschuh kaufen will. Wir hören mal.
Natürlich kamen erstmal weitere Fragen, welche Form ich gerne hätte bei Schuhen. So länglich. Fußförmig halt. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, ehrlich. Das ist eine bekloppte Frage, wirklich. Also. Nächster Bildschirm, welche Technologie ich bevorzugen würde. Bei Schuhen. Ich wollte selber laufen.
Super.
Ich wollte keinen Laufroboter kaufen oder so.
Das Hadern mit der modernen Welt, das ist doch alles nicht kompatibel.
Ja, also an diesem kurzen Ausschnitt kann man auch zwei Sachen gut erkennen. Zum einen eben einfach genau hinschauen. Das ist ja das, was Frank Rosen auch sagt. Mensch, Leute, guckt einfach raus, es ist doch da. Aber eben Dieter Nuhr, der es dann schafft, genau daraus dann auch den Humor zu ziehen, was eigentlich jeder erlebt. Und ich bin mir sowas von sicher, dass diese Nummer hat er mit Sicherheit, also dann kann man sehen, Dieter Nuhr schreibt selber, weil die hat er selber erlebt. Mhm. Absolut sicher bin ich mir da.
Ja. Die nächste Nummer, vermute ich, hat derjenige auch selber erlebt.
Leberwurst haben Sie noch vergessen. Ah. Und Corned Beef, sonst haben Sie ja schon alles, was der Laden hergibt.
Groß, großer, großer Spaß. Großer. Auch da muss ich sagen, Nummer mir nicht bekannt, aber... Oh Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Herbert Knebel.
Ja, sicher, genau.
Mensch, und da sage ich zu der Guste, Mensch, sag doch mal.
Ja, großes Kino.
Herbert Knebel riecht sich auf in eine Schlange an eine Wursttheke im Supermarkt. Hat Sonnhals von hier bis Kastrop, also Rauxel und im Ganzen so.
Leberwurst haben Sie noch vergessen. Und Corned Beef, sonst haben Sie ja schon alles, was der Laden hergibt. Ich sag, wenn jeder so wie Sie einkaufen wird, da wird in Deutschland gar nichts mehr laufen. Da müssen Sie sich doch jeden Tag unbezahlten Urlaub nehmen. Gucken Sie sich Ihren Wurstsack doch mal mittlerweile an. Wer soll die ganze Scheiße denn fressen? Über so viele Angehörige verfügen Sie doch gar nicht. Haben Sie einen Rudel Wölfe auf der Hütte oder was? Ja, hör mal doch.
Das ist auch die ganze, das ist ja sozusagen die ganz alte Narrenkappe. Ne? Also er spricht das aus, was jeder sich schon mal an der Wursttheke gedacht hat. Und endlich ist mal einer, der, wenn auch in einer Spielszene, aber genau das spricht er aus. Und da kommt dann die Freude her.
Ich gehe ja schon seit Jahren nicht mehr an eine Wursttheke. Ich kaufe immer nur noch die abgepackte. Ja, diese hier, die Nummer ist ein paar Jahre älter noch.
Ui, klingt von der Stimme her auch erstmal so wie Harald Schmidt,
nee.
Könnte aber auch Happe Kerkeling sein oder Helge Schneider.
Auch nicht. Jürgen von der Lippe.
Ah, ja.
Aus dem Uraltprogramm Guten Morgen, liebe Sorgen.
Ja.
Wo er Bernie Schibulla einen Schneeball ins Gesicht werfen will, aber von Udo Lohmeier dann stattdessen einen Eisball ins Gesicht kriegt und monatelang auf Rache sind.
Aha.
Auch eine legendäre Nummer. Längerer Ausschnitt ist dieser hier. Und da lernen wir was für den ja jetzt langsam beginnenden Winter.
Und ich glättete ein letztes Mal meinen Schneeball. Es war einen Regeln entsprechender Schneeball. Gab Regeln, die wir Kinder nie brachen. Es durfte kein Eisball sein. Es durften keine Steinchen oder Schräubchen eingebacken sein. Nein, groß, weiß, rund, fest, aber fluffig. Und Bernie Schibulla ist noch 4,50 Meter entfernt. Und ich höre es schon.
Ey, wie hast du das? Ich war nicht geworfen.
Drei Meter. Und ich hole aus und pah, erwischt mich ein Eisball an der linken Gesichtshälfte. Und ich habe Eisstücke im Ohr und die Soße läuft mir in die Klamotten bis runter in die Medima-Binde, die ich als Kind immer tragen musste.
Und jeder kann mitfühlen.
Mhm.
Und ich konnte nur noch rufen, ey, wie los?
Ja, das ist so das Phänomen, was ja auch, sag ich mal, also sozusagen humoristische Spielart ist, Retro. Also einfach erinnern an Erinnerungen, erinnern an Erinnerungen, Blödsinn. Also halt eben das, was mal war. Und jeder, der das hört, fühlt sich eben auch an Kindheitserlebnis. Und jeder fühlt, glaube ich, wie das war, wenn die Suppe hinten runtergelaufen ist. Nicht? Also dieses Retro ist ja auch so ein bisschen das, wie ich es beim Sarko mache. Also eben dadurch, dass ich Louis de Funès zitiere, wo jeder, ach,
haben
ja,
alle gesehen.
Da
ja.
waren früher diese Filme und genau, und die Bilder klappen auf von damals. Hm. Ja, super.
Fernsehen machst du eigentlich seltener, ne? Oder wenig?
Wenig.
Wir gehen jetzt mal mitten rein ins Fernsehen.
Also so kann ich nicht arbeiten.
Natürlich, genau. Absolut. Das ist das Arizona-Gelb, was hier ist. Ich will das nicht haben. Oder wie es auch mal weitergeht.
California-Gelb.
So, wir hatten immer Arizona-Blau. Ganz großartiger Film. Hein Schenk in seiner Paraderolle mit Harpe Kerkeling zusammen.
Kein Pardon.
Ja, er wird schon wissen, wo er seine Erfahrungswerte herbekommen hat in Arbeit mit diesem Medium.
Wir hören noch mal ein bisschen länger rein.
Also so kann ich nicht arbeiten. Vielleicht kann ich erwarten, dass es hier einmal ohne Panne durchläuft. Seit 30 Jahren bin ich im Fernsehen.
So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt.
So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt.
Ich war nur ein einziges Mal
krank. Ich war nur ein einziges Mal krank.
39 Fieber.
39 Fieber, da war ich professioneller als der ganze Haufen hier zusammen.
Milch oder Zucker?
Käffchen, Heinz?
Genau. Milch, Zucker? Ganz großer Gedino.
Heinz, ja. Wäscher und der lustige Glückshase. Ein Film, den man sich auch immer wieder angucken kann.
Ich habe ja auch eine Ahnung, an wen er sich anlehnt, aber gut.
Ne. An Heinz Schenk vielleicht?
Nee, Heinz Schenk scheint dann ganz lustiger zu sein.
Was vermutest du?
Ich habe die Vermutung, dass es ein großartiger Showmaster ist. Ja, glaube ich schon.
Mhm. Galt ja als sehr, sehr schwierig.
Ja.
Einen habe ich noch.
Ich muss jetzt mal lullern.
Ah, ja. Genau mein Ding, muss ich sagen. Thomas Freitag mit seinem großartigsten, eigentlich mit seiner großartigsten Nummer, wo er selber damit auch manchmal ein bisschen hadert, weil ihm die Nummer so stark ist. Brandt, Wehner und Strauß, damals noch im Krankenbett, mittlerweile spielt er die Nummer im Himmel, wie die drei miteinander reden. Großartig, weil eben, trifft absolut meinem Geschmack, weil er da kabarettistisch tätig ist, es werden Wahrheiten kundgetan, da steckt viel drin, was man lernt über die Figuren, aber es ist eben auch saukomisch, es ist total, da wird wirklich mit der flachen Hand auf den Pudding gekloppt und es macht eben, also wirklich allein Brandt, ich muss mal erstmal lullern gehen, das war lange Zeit bei uns geflügeltes Wort im Freundeskreis.
Glaube ich sehr gerne.
Und ist es immer noch, ja. Tolle Nummer.
Eigentlich würden wir an dieser Stelle jetzt mit Thomas Freitag telefonieren. Der wird auch gerne mitmachen, lässt herzlich grüßen, ist aber gerade auf dem Schiff und
natürlich
hat da leider überhaupt kein Handyempfang. Also,
alte Binnenschiffer.
Das tut ihm sehr leid.
Ach.
Aber stattdessen haben wir nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Nummer Willi, Herbert Wehner und Franz Josef Strauß in einem Dreibettzimmer im Altersheim. Das kann er aber noch viel schöner erzählen.
Willi, Herbert und Franz Josef Strauß in einem Dreibettzimmer im Altersheim. Nachmittagsruhe, alle Insassen auf dem Zimmer.
Franz Josef, du gibst.
Wieso, ich hab doch gerade gegeben, du gibst.
Also ich gebe, also gut, heb ab. Aber kannst du dem nicht mal sagen, er soll mit seinem Geraschel aufhören?
Herbert, kannst du es mit in die Zeitung nicht machen, wenn du allein im Zimmer bist? Nein!
Studer Bock.
Die haben da eine neue Küchenhilfe gekriegt. Hast du die schon gesehen?
Ist nicht so dünn. Aber du hast noch da in deinem Ortsverein so eine dralle Blonde. Kannst du da nicht mal was drehen?
Na ja. Also morgen gibt's auf dem Speiseplan Schnitzel.
Ist gebongt ganz meinsam. Ich muss sowieso in die Stadt.
Also gut, dann um 18 Uhr an der Waschküche.
I'm not the kind to kiss and tell.
Ja, gerade eben versprochen. Da war er jetzt, The Unknown Stuntman.
Ja, Retro-Gefühl, ne? Ich sag es ja. Das ist. Oh mein Gott.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, René Steinberg ist übrigens zu Gast im Eldoradio-Gesprächsstoff, Kabarettist, Comedian und vieles mehr. Und du kümmerst dich auch ein bisschen um den kabarettistischen Nachwuchs im Land mit einer Veranstaltung namens Kabarett Slam. Ja. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Wobei ich da schon kurz zusammenzucke, weil ich mich da teilweise selber noch als Nachwuchs fühle und bezeichnen würde, aber immer
als etablierter Nachwuchs inzwischen.
Ja. Also in meiner Funktion als Radiomitarbeiter und dann eben auch Moderator machen wir auf WDR 5 dreimal im Jahr eine Sendung, die eine Persiflage ist auf Kabarettpreise, wo wir einfach mal Leuten, die, wie wir sagen, dem geneigten WDR 5 Kabaretthörer noch nicht so bekannt sind. Das kommt daher eben aus meinen Erfahrungen von diesen Mixshow-Bühnen, wenn man gerade hier im Ruhrgebiet unterwegs ist, in Friseursalons, in Pommesbuden, wo sich überall Leute auf eine Europalette stellen, um lustig zu sein. Da lernt man viele unfassbar nette Leute auch kennen, die ganz am Anfang da sind und habe gedacht, Mensch, genau die kann man doch jetzt schon mal auch auf die Bühne holen und vorstellen zum einen. Und zum anderen wollte ich mit dieser Sendung Kabarett Slam, als ich mir die ausgedacht habe, habe ich gedacht, es muss auch ein bisschen mehr sein als das reine Nummern abspielen, sodass wir da viele Spiele haben, gemeinsame Nummern. Also ich mag generell auf der Bühne eben sehr, wenn das miteinander funktioniert und man ins Spielen kommt und das versuchen wir damit so ein bisschen darzustellen. Es ist ein Stargast immer dabei, ein Altvorderer, der Kabarett, Thomas Freitag eben war beispielsweise mal mit dabei.
Was muss man haben, wenn man als Kabarettnachwuchs da bestehen will?
Boah, naja, lustig sollte man sein.
Das hilft, das glaube ich auch.
Eine wichtige Sache und bestehen sollte jeder immer, das ist ja auch so eine Grundregel, die ich zumindest mal versuche zu befolgen, versuche andere gut dastehen zu lassen, dann steht man letztlich selber auch gut da. Was muss man haben? Also natürlich ein eigener Eingang wäre mal schön. Also und da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele. Wenn alle immer über Mario Barth schimpfen, denke ich so, na gut, aber dann lass doch eben die Leute da hingehen, die haben ihren Spaß, das ist ja auch okay, aber guck doch einfach mal in den kleineren Läden, da passiert viel, da gibt es genug Leute und da kommen wirklich viele nach, die ganz tolle Sachen machen, die sehr eigen sind und die dann eben dann auch längere Zeit oder Perspektive haben, längere Zeit auch auf deutschen Bühnen bestehen zu können.
Du hast Mario Barth angesprochen, der füllt große Stadien mit vielen, vielen zigtausend Menschen. Du machst eine Sache wie Kabarett Slam oder so auf einem relativ kleinen Sender wie WDR 5. Dieser Unterschied Kabarett-Comedy, Comedy ganz, ganz groß gepusht. Würdest du den Leuten zustimmen, die sagen, im Grunde hat das Privatfernsehen den Humor im deutschen Fernsehen, im deutschen Radio ein bisschen kaputt gemacht? Oder ist das im Gegenteil dadurch auch nochmal ein bisschen befeuert worden, befruchtet worden, auch der Ehrgeiz geweckt worden bei den Kabarettisten?
Ich tue mich generell immer schwer damit mit solchen Bewertungen, weil ich so die, ich immer denke, ja Herrgott, also solange Leute, egal wie viele, in einem Raum sitzen und die haben dafür Geld bezahlt und sie werden 2 Stunden unterhalten und haben Spaß und gehen raus, dann ist das doch okay. Also ob es jetzt eben Berliner Stadion ist oder sonst was, dann denke ich so, ja, ich muss es mir nicht angucken, ich kann weggucken. Aber ist doch okay, wenn da einer sowas macht. Jetzt ist es natürlich so, dass schon eine gewisse Prägung stattfindet. Ja, also wenn ich mir dann zum Beispiel so Impro-Shows angucke, die von vorne bis hinten durchgeskriptet sind, denke ich so, ach, es ist ja schon ein bisschen unfair, denen gegenüber, die echtes Impro-Theater machen. Und natürlich wird das Publikum so geschult. Aber ich glaube schon, dass dadurch auch ein zusätzlicher Markt, also dass dann viele, viele Mix-Shows hier auch eben im Umfeld nochmal Zuspruch bekommen haben, dass wahrscheinlich dann viele Leute sagen, ach Mensch, das haben wir ja jetzt im Fernsehen gesehen, jetzt gehe ich einfach mal raus in das Kulturzentrum meiner Nähe, da findet auch bestimmt sowas statt und dann gucke ich mir das mal in echt an und die meisten, die dann auch immer sagen, Mensch, also das ist ja nochmal viel schöner, wenn man wirklich so dabei ist und das sind tolle Veranstaltung mit 50 Leuten vielleicht oder 100 in einem Raum. Die Bierkrüge scheppern rum. Leute versauen auch mal ihre Nummern und versuchen sich irgendwie zu retten. Das ist halt wirklich riechende, echte Bühne. Und das macht große Laune. Und da kann Fernsehen auch letztlich machen, was es will, glaube ich.
Bobby Darin mit Beyond the Sea, eine Wunschmusik unseres Gastes René Steinberg. Und jetzt ist hier aber Eldoradio mit dem politischen Interview der Woche. Gerade ist ja ein Jahr schwarz-gelbe Koalition überall diskutiert worden in den Talkshows. Nur einen, den haben wir dazu bisher noch nicht gehört und der ist jetzt hier bei mir. Kanzleramtsminister Ronald Pofalla. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Viel Glück und viel Segen auf all ihren Wegen. Es ist so schön hier. Es ist so wunderbar.
Wenn ich da kurz eingreifen darf, Herr Pofalla, ich würde Ihnen gerne erstmal eine Frage stellen. Mal ganz ehrlich jetzt, der Seehofer und der Westerwelle, die gehen doch gar nicht, oder?
Wenn Sie mir so viel Offenheit zugestehen, nein, es ist aber auch schwierig, denn ich bin Frau Dr. Merkels alleiniger Taschennachträger, Hausaufgaben abschreiben Lasser und Fan und kein anderer, noch nicht mal Seehofer und auch nicht Westerwelle.
Aber ist es denn nicht, um mal ein bisschen in die letzten Wochen zu blicken, ist es nicht bitter? Da verkündet Ihre Gebieterin, Frau Dr. Merkel, erst den Herbst der Entscheidungen, dass der jetzt kommt. Die eben schon erwähnten Herren, die schweigen dann tatsächlich auch mal 3 Tage am Stück. Deutschland denkt sich, jetzt fangen sie endlich an und regieren. und dann lässt in Stuttgart der Mappus auf Demonstranten schießen mit seinen riesen Wasserpistolen.
Dass Mappus das gemacht hat, war fürchterlich schlimm, ganz und gar widerlich, aber die Kanzlerin fand's in Ordnung. Es war absolut gut.
Kleine persönliche Frage zum Schluss, Herr Bofaller. Ja. Würden Sie auch für den Herrn Baron K.T. zu Guttenberg den Kanzleramtsminister machen?
Nun, ich bin bis in die Unendlichkeit loyal ans Kanzleramt gebunden. Also er und ich, wir wären ein wunderbares Team. Er regiert aristokratisch und weil in meinem Familienwappen ich die Schnecke habe, kann ich ihn nicht nur den Weg schleimen, sondern auch die Frisur.
Wir werden es erleben. Herr Pofalla, bis hierhin vielen Dank.
Gern geschehen.
René, warum ist jetzt ausgerechnet einer wie Pofalla?
Ja.
Hauptfigur in einer Radio-Comedy.
Ja, so wie wir es vorhin schon mal besprochen hatten, weil diese Figur was hergibt. Es ist zum einen in erster Linie das Stimmliche. Wie ich immer sage, Pofalla ganz einfach, man muss Nebenhöhlenatmung vornehmen. Also einfach, alles muss da oben durchlaufen. Und weil das Interessante ist, er ist eine Randfigur. Wenn man sie anspricht, gibt es erst ein großes Hallo. Ach ja, stimmt, der war auch noch da. Und wenn ich dann eben so beschreibe, man muss bei Pofalla an den denken, den jeder in der Schule hatte, der dem Lehrer immer die Tasche nachtragen wollte, dann, ach ja, stimmt, Mensch, und nee, ich will so gerne, ja, bitte, Frau Merkel, dann gibt die Figur unheimlich viel her.
Der Pofalla.
Ja.
Einer von den Politikern heute, die man machen kann, die auch funktionieren. Stimmst du ein in dieses immer wieder gehörte Klagelied? Die sind ja heute alle so profillos, ja. Die wollen alle nur noch Karriere machen, die haben keine Ecken und Kanten mehr, es wird immer schwieriger.
Da ist was dran, allerdings denke ich dann auch immer, naja, früher war alles besser, da sind wir mit dem Bollerwagen losgezogen. Nostalgie verklärt auch vieles. Also wenn man sich eben dann die guten alten Reden anhört, da weiß auch nicht alles Gold, was Wehner so von sich gegeben hat und Schmidt noch nachgebracht hat und so weiter. Und naja, übrigens im Fußball ganz ähnlich. Ne? Da ist ja auch diese Frage, wo sind die Charaktere und die Persönlichkeiten? Aber ja.
Und dann reden doch wieder alle nur von Netzer und vom Beckenbauer und vom Breitner. Und
naja, aber Özil gibt was her.
Ja,
natürlich,
heute.
Ne? Da muss man einen guten und richtigen Zugang finden. Aber
Podolski
eben,
auch.
Ja, Podolski gibt was her. Nein, also ich denke, es ist schwieriger geworden zu gucken. Aber wenn man genau schaut, dann gibt es immer noch genügend Ecken und Kanten, wo man sich festklammern kann oder wo man den Pfeil der Satire hinabschießen kann.
Ausreden.
Zum Schluss der Sendung sind wir hier immer ganz höflich im Gesprächsstoff. Wir lassen den Gast nochmal ausreden. Natürlich auch René Steinberg, der heute bei uns ist. Sprich, ich halte jetzt den Mund und du kannst jetzt alles das sagen, was du oder deine alter Egos jetzt unbedingt noch loswerden wollen, was in dieser Sendung vielleicht für euch zu kurz gekommen ist.
Zu kurz gekommen bin natürlich ich. Und wenn jetzt einer auf meine Größe anspielt, dann gibt es ordentlich was auf die Omme. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schwierige Sache. Was gibt es für Sachen, die zu Wort kommen müssen noch? Live spielen ist eine ganz tolle Sache. Ist ein Ding, was mir einfällt, was mir am Herzen liegt. Radio ist ein tolles Medium, weil es eben so schnell ist. Das hatten wir eigentlich auch schon angesprochen. Weil man machen kann. Achso, das ist übrigens vielleicht noch eine interessante Sache. Warum ich so gerne beim Radio arbeite, das liegt, glaube ich, und was die Arbeit da auch so angenehm macht, ist dieser schöne Satz, den es im Radio gibt, wenn es nicht hinhaut, lass dir Zeit, ich kann noch einen Titel spielen, was aus der Regie oder vom Moderator kommen kann. Und ich glaube, das entspannt es enorm und macht es eben dann auch so angenehm, dort zu arbeiten, anders als im Fernsehen, wo eben viel mehr Produktionsaufwand ist. Aber was will ich noch sagen? Kommen Sie zu den Auftritten, kaufen Sie die CD und das macht großen Spaß zu bereiten.
Das hat uns, glaube ich, auch hier viel Spaß bereitet heute Abend. René Steinberg war unser Gast bei Eldoradio. Ganz herzlichen Dank für einen wirklich lustigen Abend hier mit dir.
Danke.
Und viel Erfolg bei all dem, was da noch kommt. Auf der Bühne, im Radio, wo auch immer.
Ja,
Herzlichen Dank.
Ich bin auch gespannt, was alles kommen wird. Auch das eine große, schöne Sache. Man weiß nie, was noch kommt.
Das stimmt. Und das war der Gesprächsstoff für heute. Gleich nach 20 Uhr gibt es hier bei Eldoradio den Nachtschatten. Und in den verziehe ich mich jetzt. Und René auch. Gerne. Ich bin Christian Beisenherz. Herzlichen Dank fürs Zuhören.